Meine Weihnachtsepisode nehme ich jetzt schon auf, damit ich den Rest des Monats Weihnachtsjan sein kann. Alle lieben Weihnachtsjan. Nee, Spaß. Eine Rundumschlag Weihnachtsgeschichte von JB Chris Kringle, a.k.a. Santa Cringe. Es war einmal eine stürmische Juninacht. Der Tag war schwülwarm, doch die Sonne war bereits untergegangen und es wurde mittlerweile recht kühl. In einer Stadt namens Jerusalem zog ein junges Paar von Haus zu Haus, auf der Suche nach einem schützenden Dach, da Maria hochschwanger war. Naja, so war es nicht ganz. Jerusalem ist in diesem Falle Atlanta, Georgia, im Herzen der USA. Wir schreiben das Jahr 1977 und Joseph war kein Hirte, sondern Aktivist der Black Panther-Bewegung, erfolgreicher Fotojournalist und gläubiges Mitglied im Christentum. Maria Magdalena war alles andere als abhängig von ihrem Mann. Sie hatte einen Doktortitel, war Professorin für englische Sprache und großes Vorbild für unseren neugeborenen Jesus Christus, der in dieser Nacht zur Welt kam. Die ersten Jahre verliefen wie bei jeder klassischen Mittelschichtfamilie. Das Paar ließ sich allerdings scheiden, als Jesus 3 war. Aufwachsen sollte unser kleiner Jesus nun in der South Side of Chicago, weiterhin Mittelstand. Er war ein kreatives Kind, schrieb schon mit 5 Jahren Gedichte und zeichnete viel. Mit 10 zog er mit seiner Mutter um, nach China. Dort lebten sie einige Jahre. Er war der einzige Ausländer in der Klasse, sah anders aus als alle anderen, aber fand dennoch schnell Anschluss. Er lernte schnell die neue Sprache und entwickelte eine Liebe für Manga und visuelle asiatische Kunst. Er war ein guter Schüler und schon bald sollte es zurück in die USA gehen, damit er dort die Highschool besuchen konnte. Neben der Schule entdeckte Jesus seine Liebe zur Musik und Schule wurde mit und mit nebensächlich. Besonders das Sampling hatte es ihm angetan, also bestehende Lieder so zu verändern, dass neue Songs entstehen. Teilstücke der Songs nutzte er als Bausteine für neue Lieder und das Sampling wurde zu seinem Instrument. Von seiner Mutter bekam er ein Keyboard, produziert nun Beats und verkauft diese schon in der 7. Klasse an andere Künstler für rund $50. Schule interessiert ihn nun gar nicht mehr. Mit 14 verzeichnet er den ersten großen Erfolg, als ein bekannter lokaler Rapper aus Chicago seinen Beat nutzt. Er beendet dennoch die Highschool und bekommt sogar ein Stipendium für die American Academy of Arts. Das war 1997. Er zeichnete weiterhin viel, gründete aber auch eine Rap-Gruppe. In der Crew und darüber hinaus wurden seine Raps aber eher belächelt und er wird gezwungen, sich weiterhin auf Beats zu konzentrieren, auf das, was er kann, laut der Meinung der anderen. Mit 20 schmeißt er das College hin, um sich voll und ganz auf die Musik zu konzentrieren. Er versucht, einen Plattenvertrag zu bekommen, aber kein Label will ihn, weil zu dieser Zeit einfach das Ghetto- und Gangster-Image hoch im Kurs stehen und er mit seinen Ralph Lauren-Polo-Shirts nicht im Hip-Hop ernst genommen wird. Poloshirts, Chinohosen, Strickpullover. Das ist sein Stil. Einige Auftritte und Radioshows später. Unser junger Jesus erlangt größere lokale Berühmtheit und produziert teils namhafte Artists aus der Gegend rund um Chicago. Auf einer Party trifft er dann über Bekannte den Rapper Jay-Z. Er spielt ihm einen Beat vor, Jay-Z will direkt den nächsten hören und den nächsten und wieder den nächsten. Unser junger Produzent ist selbstsicher und Jay-Z gefällt nicht nur der erste Track, sondern alle und er will immer mehr. Der schon erfolgreiche Rapper nimmt den jungen Produzenten unter seine Fittiche und öffnet ihm einige Türen, verwendet seine Beats und stellt ihm Kollegen aus der Branche vor. Mit nur 21 Jahren produziert er nun Tracks für national anerkannte Rapper, große Namen, das Who's Who des amerikanischen Hip-Hop. Sein Traum bleibt aber weiterhin, selbst Rapper zu werden. Er feiert erste Charterfolge mit Beats für Foxy Brown, Nas und Rake One vom Wu-Tang Clan. Er produziert 2001 sogar den Großteil von Jay-Zs größtem Album, The Blueprint. Dafür zieht er nach L.A. und pendelt nun zwischen den beiden Städten. Er wird Haus- und Hofproduzent des Labels und arbeitet an Songs mit Alicia Keys, Ludacris und Janet Jackson. Ein Signing für ein eigenes Album bekommt er aber dennoch nicht. Zwar bejaht das Label seinen Wunsch nach einem eigenen Album, aber hält ihn hin und sagt immer nur, ja, bald. Er wird zunehmend unglücklich und holt sich andere Angebote von Major-Labels ein. Jay-Z und Rockefeller Records haben Angst, ihn auch so als Produzenten zu verlieren und dem Signing mit Rockefeller Records steht nun nichts mehr im Wege. Er bekommt einen Vertrag für ein Album. Gezwungenermaßen. Tag und Nacht arbeitet er nun an eigenen Songs. Im Oktober 2002, nach einem langen Abend im Studio, als er für die frühen Black Eyed Peas Songs produziert, fährt er nach Hause. Stark übermüdet, er schläft am Steuer ein und verliert die Kontrolle über seinen Wagen. Er wird in einen lebensgefährlichen Unfall verwickelt, Frontalzusammenstoß mit einem anderen Fahrzeug. Dabei wird sein Kopf stark in Mitleidenschaft gezogen und er entgeht knapp dem Tod. Besonders den Kiefer hat es erwischt und er musste mehrfach operiert werden. Trotzdem voller Tatendrang und Kreativität ließ er sich sein Keyboard ins Krankenhaus bringen. Es ist übrigens dasselbe Krankenhaus, in dem zuvor Notorious B.I.G. gestorben ist. Den Kiefer noch verdrahtet, nahm er 3 Tage nach dem Unfall einen Song auf, der seinen Durchbruch bedeuten sollte. Aus einem Chaka Khan-Sample Through the Fire macht unser Patient den Song Through the Wire und nahm die Vocals literally Through the Wire auf, also durch die Drähte. Weil er keine Unterstützung vom Label bekam, bezahlte er das dazugehörige Musikvideo selbst vom eigenersparten Geld. Inspiration für das Video fand er in einem alten Adidas-Werbespot. Der Song wurde thematisch zum Fundament für sein Debütalbum und bestimmte den gesamten Tonus. Aus dem Krankenhaus heraus arbeitete er weiter fleißig und suchte Anschluss im Musikbusiness. Auf einer Party, die Jamie Foxx für Puff Daddy schmiss, Jay-Z und Pharrell waren auch da, fragte der Gastgeber Jesus, wer er denn sei, und er sagte: "Ich habe einen Song, auf dem ich dich haben will." Jamie Foxx, eigentlich Schauspieler, wollte sowieso in der Musik Fuß fassen und naja, eins kam zum anderen und sie gingen in den hinteren Bereich des Hauses ins eigene Studio, wo Jamie Foxx seinen Part einsang. Natürlich in typischer R&B-Manier, wie es zu dieser Zeit das Nonplusultra war. Jesus stoppte die Aufnahme mit den Worten "What the hell are you doing? Mach das so, so, kein klassischer R&B. Ich will das anders." Der Song wurde Platz 1 im ganzen Land und "This motherfucker turns out to be Kanye West." Auch der Song "Through the Wire" war sehr erfolgreich, wurde für einen Grammy nominiert und spätestens jetzt war auch sein Label überzeugt. Mit "The College Dropout" erzielte er weltweit Anerkennung von Fans und Kritikern und auch die 4. Single aus dem Album "Jesus Walks", schon damals ein erster Rap-Song über die Liebe zu Gott, wurde ein Erfolg. Es folgt das Black Album für Jay-Z, für das Kanye West einige Songs produziert und Texte schreibt, darunter auch die bekannte Zeile "I'm from the murder capital where we murder for capital". Ein weiteres Erfolgsalbum aus der College-Trilogie "The Late Registration", auch hier Markenzeichen Soul Samples, hochgepitcht, Poloshirts und Louis Vuitton Backpacks. All das, was die damalige Zeit mit 6xL-T-Shirts nicht war. Das Album erhält unter anderem den Song "Diamonds" von Sierra Leone mit einem Shirley Bassey-Sample und er bringt das ganze Album kurz darauf sogar neu raus, komplett mit einem Orchester eingespielt. Nach dem Flug kommt der Fall und die erste große Kontroverse folgt. Bei einer NBC-Live-Übertragung, ein Benefit-Konzert für Hurricane Katrina-Opfer, sollte er zum Spenden aufrufen. Stattdessen sagte Kanye West live im TV "George Bush doesn't care about black people", sodass sich der damalige Präsident öffentlich dazu äußern musste, warum er erst nach einigen Tagen für New Orleans Hilfen bereitstellte, eine Stadt, die größtenteils von People of Color bevölkert wird. Die Presse zerreißt ihn. Zu viel für das kontroverse Amerika. Einige Zeit später ging er auf große Stadiontour mit U2 und war von den Songs der Rockband fasziniert. Ganze Stadien singen Songs mit. Unterdessen beschäftigte er sich weiter mit anderen Genres und kam in Kontakt mit Daft Punk, die selbst für ihr Sampling bekannt sind. Das letzte Album der Trilogie, "Graduation", übertrifft alle bisherigen Erfolge und beinhaltet die genreübergreifenden Hits "Stronger" mit Daft Punk oder "Coming Home" mit Coldplay. Es wurde der Grundstein gelegt für neue Wege des Hip-Hops. Im November 2007 stirbt dann seine Mutter Donda. Kurz zuvor verlässt ihn seine Verlobte Alexis nach langjähriger Beziehung. Er wollte seine Gefühle, seine Trauer in Songs verarbeiten, doch Rap war dafür nicht geeignet, wie er meint. Also versuchte er sich am Gesang. Mit Hilfe von Autotune bekam er seine Stimme in den Griff und das nächste Album, 808s und Heartbreaks, wurde ein Riesenerfolg. Songs wie "Heartless" oder "Love Lockdown" werden zur Inspiration für viele neue Künstler. Wieder ein neues Zeitalter für die Musik und das über Gefühle singen im Hip-Hop wird von nun an in der Branche akzeptiert, genauso wie Autotune. Drake, Kid Cudi und viele mehr wären heute nicht da ohne das Album 808s and Heartbreaks. Bekanntermaßen bringt Erfolg Geld mit sich, Drogen, Autos, Partys, Frauen. Die neue Frau an seiner Seite, Stripperin Amber Rose, die durch ihre Glatze bekannt wurde. Er erscheint regelmäßig volltrunken auf Veranstaltungen und 2009 dann die nächste Kontroverse bei den MTV Video Music Awards. Taylor Swift, von der West bis dato noch nie gehört hatte, gewinnt den Award für das beste Video, anstatt wie eigentlich von allen erwartet Beyoncé, die Frau seines besten Freundes Jay-Z. Er geht auf die Bühne, unterbricht die Dankesrede der jungen Country-Sängerin, die sichtlich geschockt ist, und lässt seinen Gefühlen freien Lauf. Er sagt, wer seiner Meinung eigentlich den Preis verdient hätte. Naja, eine Aktion, die ihn bis heute begleiten soll. Ein ganzes Land hasst ihn, erneut. Für das konservative Amerika war er der Bad Boy, der der unschuldigen Taylor Swift ihren Moment stiehlt. Er verliert Werbeverträge und die gemeinsam geplante Tour mit Lady Gaga wird abgesagt. Die Medien zerreißen ihn erneut und er wird öffentlich erhangen. Einige Freunde raten ihm erstmal, die USA zu verlassen. Er geht zunächst nach Japan, wo er einige Monate verbringt, dann nach Rom, wo er gemeinsam mit seinem Freund Virgil Abloh, heute Creative Director bei Louis Vuitton, ein Praktikum bei Fendi antritt. Und später geht er nach Hawaii, wo er an seinem nächsten Album arbeitet und das Rapcamp gründet. Das Rapcamp ist ein Gebäudekomplex mit Studios, Häusern und Wohnungen, in die er das Who is Who der Musikszene einfliegen lässt. Ich spreche hier von Elton John, Rihanna, Drake, Fergie, Pusha T und. Alle schlafen bei Kanye im Haus, es wird gemeinsam gefrühstückt und es darf nur über Musik geredet werden. Kanye stellt einige Regeln auf, darunter no tweeting, no talking about what happens here, no hipster hats. Monate vergehen und das Album My Beautiful Dark Twisted Fantasy entsteht. Zur Promo des Albums führt Kanye die Good Fridays ein. Jeden Freitag ein Song zum Free-Download. Dann stehen die VMAs 2010 an. Kanye performt den Abschluss der Show Runaway. Und die Welt feiert ihn. Gott sei Dank. Das Album in drei Akten, also Beautiful, Dark, Twisted, wird zu einem der besten Hip-Hop-Alben aller Zeiten und zum besten Albums des Jahrzehnts gewählt, vom Rolling Stone Magazine. Noch im Vorfeld der Veröffentlichung trennt er sich von Amber Rose und lernt Kim Kardashian kennen. Ich könnte noch viel mehr darüber erzählen, aber long story short, es folgt das Watch the Throne-Kollabo-Album mit Jay-Z, mit Cruel Summer, ein Label-Samper von seinem Label Good Music, danach ein Techno-Album, wieder genreübergreifend produziert, unter anderem von dem Franzosen Gesaffelstein. Zur Promo wird Kanyes Kopf mitten in der Nacht auf Hauswände unter anderem in Berlin, Paris und Moskau projiziert. Das Thema des Albums ist düster, Black Skinhead. Es geht darum, Lederhosen und Lederjacken der schwarzen Community zurückzugeben. Gibt uns das, was uns zugesteht. Das Rockstar-Dasein. Schließlich waren es schwarze Musiker, die einst Rockmusik entwickelten. Das progressive und provokante Album Yeezus wird zunächst nicht besonders erfolgreich, geschweige denn gemocht oder gar verstanden. Erst Jahre später erlangt es die gebührte Anerkennung. Kanye fasst unterdessen Fuß in der Mode und entwickelt mit Yeezy eine der Top 3 Sneaker-Brands. Die großen Ausgaben des Rappers haben ihm viel Geld abverlangt und er ist mittlerweile über 50 Millionen Dollar verschuldet. Dank seinem Adidas-Deal und dem neuen Yeezy-Imperium ist er heute mehrfacher Milliardär. Es folgt das große Album The Life of Pablo, welches das System-Album komplett auf den Kopf stellt. Songs werden noch nach der Veröffentlichung von ihm verändert, der Song Saint Pablo sogar erst Monate später bei Spotify hinzugefügt. Er denkt aber schon weiter und so verkündet Kanye, dass sein nächstes Album ein Gospel-Album wird. Er geht auf große US-Tour, während seine Frau Kim Kardashian auf der Paris Fashion Week gekidnappt, gefesselt und ausgeraubt wird. Sie entgeht knapp dem Tod. Der große Druck und Stress und alles, was dazugehört, führt während einem Live-Auftritt zu einem Nervenzusammenbruch und Kanye wird in eine Klinik für geistige Krankheiten eingeliefert. Eine bipolare Störung wird diagnostiziert. Der Wechsel zwischen absoluter Gelassenheit und manischen Hochphasen. Gut und Böse in einer Person. Genie und Wahnsinn. Im Mai 2017 kauft er dann eine Ranch im Bundesstaat Wyoming und verlässt das toxische Los Angeles. Gleichzeitig supportet er aber auch Trump und zieht sich wegen viel Widerspruch nun auf seine Ranch zurück. Den Sommer über arbeitet er an insgesamt 5 Alben, die in 5 Wochen hintereinander veröffentlicht werden. Kitsy Ghost, ein Kollabo-Album mit Kid Cudi, sein eigenes Solo-Album Yay, in dem er seine geistige Gesundheit und Selbstmordgedanken verarbeitet, sowie weitere Alben für Pusha T, Teyana Taylor und Nas. Der darauffolgende Sommer. Kanye veröffentlicht die kontroversen Singles I Love It und Ecstasy, in der er preisgibt, dass er gerne mit all seinen Schwägerinnen schlafen möchte. Im September dann kündigt er sein neues Album Yandi an, welches sich mehrfach verzögert, aber fertig erscheint. Apple Music startet die Promo zum Album. Er tritt bei SNL mit Songs des neuen Albums auf und ist bei Jimmy Kimmel zu Gast. Er sagt dort, dass zum Zeitpunkt der Ausstrahlung sein neues Album Yandi erhältlich sein wird. Einen Tag später twittert er, dass er für die letzten Finishing Touches nach Uganda fliegt. Dort geht er mehrfach bei Instagram live und zeigt weitere neue Songs. Als er in Uganda auf eine Safari gehen will, sein eigenes Security-Team aber noch nicht erreichbar ist, engagiert er lokale Securities. Diese wollen ihn allerdings entführen und Lösegeld verlangen. Er entkommt, aber kann nicht verstehen, wie können Menschen sowas tun. Er erkennt erneut seine Liebe zu Gott. Januar 2019. Yandi ist nach vielen weiteren Monaten noch immer nicht erschienen und Kanye startet den Sunday Service zur Selbstheilung. Ein Chor, Schrägstrich Kirche, die jeden Sonntag zur eigenen Selbstheilung von Kanye stattfindet. Ursprünglich nur für sich und das Team, aber das Konzept kommt gut an und er tritt damit sogar bei Coachella 2019 auf, Ostersonntag. Die Medikamente hat er mittlerweile abgesetzt, weil sie seine Kreativität blockieren. Er wechselt weiterhin zwischen christlicher Gelassenheit und manischen Kontroversen. Im Sommer kündigt er dann das Album Jesus is King an, was im folgenden Oktober erscheint. Darin die Zeile Everybody wanted Yandi, but Jesus Christ did the laundry. Nun steht fest, Yandi wird niemals erscheinen und es ist wohl das beste Album, das niemals veröffentlicht wurde. Zu Weihnachten erscheint dann Jesus is Lord, ein komplettes Gospelchor-Album ohne Raps von Kanye. Heute pendelt er zwischen Calabasas und Wyoming, arbeitet an seinem nächsten Album Donda und lässt sich weiterhin nichts vorschreiben. Er und Kim haben 4 Kinder, er lebt sehr gläubig, doch hin und wieder treten wieder manische Phasen auf, in denen er zum Beispiel seine Schwiegermutter Chris als Rassistin beschimpft und ihr den Spitznamen Chris Jong-un verpasst. Seine Frau Kim ist damit Kim Jong-un. Er macht Musik, Mode, Sneaker, Architektur, Möbel und entwickelt komplett neuen Lebensstil. Er hat große Visionen und baut derzeit sogar eine ganze Stadt in Haiti. In den USA hat er eine Gemeinde gegründet, die sich schon bald komplett selbst versorgen soll. Seine Visionen teilt er regelmäßig bei Twitter und wir verbleiben hier mit seinen eigenen Worten. If you're a Kanye West fan, you're not a fan of me. You're a fan of yourself. You will believe in yourself.